Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizinprodukt frei Schnauze, dem Podcast zum Medizinprodukte-Journal. Heute wollen wir sprechen über benannte Stellen, über natürlich die Revision der MDR und IVDR, die in der Pipeline ist, über harmonisierte Normen und über die neue Verpackungsverordnung. Und spannende Gäste haben wir im Übrigen auch. Mein Name ist Volker Lücker und mit mir hier im Studio sitzt wie immer
Marie Anton, hallo zusammen.
Hallo. Ja, Marie, wie starten wir am besten so wie immer mit Neues im Schnelldurchlauf?
Genau, und fange ich erstmal an mit einer Neuigkeit zum Thema MIR, das Manufacturer Incident Report. Da gibt es schon wieder eine neue Version und vor allem die zugehörigen Dateien zum MIR wurden überarbeitet im Juni.
Und es gibt auch eine Überarbeitung eines MDCG-Dokuments von 2021, nämlich das MDCG 2021-5. Das hat was zu tun mit harmonisierten Normen. Da werden wir nachher nochmal genauer darauf zu sprechen kommen. Hier konkret geht es darum, dass ein Appendix zu diesem MDCG-Dokument gemacht worden ist, nämlich extra für die harmonisierte Normen zu den Symbolen, die zu nutzen sind. Und es geht einzig und allein um ein Symbol, nämlich das Symbol für den europäischen Repräsentanten, das jetzt nicht mehr EC-Rep heißen soll, sondern EU-Rep sein soll, wegen der Verwechslungsgefahr mit Ecuador als Länderkürzel EC. Da gibt es eine Übergangsfrist, die immerhin bis zum 17. Juni 2031 gehen soll, weil die Umkennzeichnung doch komplexer für die Hersteller ist.
Es gibt auch eine neue MDCG-Leitlinie 2026-4. Die betrifft das Thema SSCP, also den Kurzbericht über Sicherheit und klinische Leistung. In EUDAME zukünftig sollen Hersteller selbst für Upload und Pflege der Daten verantwortlich sein und es soll auch eine Übergangsphase für eine schrittweise Umstellung der bisherigen Praxis sorgen. Zu demselben Thema gab es eine Informationsveranstaltung der Kommission Anfang Juli und die vollständige Aufzeichnung des Webinars mit den Demos steht zur Verfügung.
Ja, und es gibt noch ein neues MDCG-Dokument, jetzt jüngst vor 2 Wochen im Juli, das MDCG 2026-5. Das beschäftigt sich mit der UDI-Kennzeichnung, und zwar der parallelen UDI-Kennzeichnung, einmal vom Hersteller und einmal vom Händler. Das betrifft insbesondere solche Produkte, die im Own-Brand-Label primär das Label des Händlers haben und der Händler ein Interesse daran hat, im Warenverkehr eine eigene UDI als Erkennung zu setzen. Hier spricht sich das MDCG-Dokument oder aber die Gruppe ganz eindeutig dagegen aus. Ein doppelte UDI kann und darf es auf einem Produkt nicht geben.
Die nächste Information betrifft die EMDN-Schulung, die letztens stattgefunden hat. Das ist die dritte Schulung zum Thema Nomenklatur und nun stehen die Präsentationen und die Aufzeichnung dieser Schulung zur Verfügung.
Und die Europäische Kommission hat noch ein paar Dokumente aktualisiert, und zwar die Liste der Gebühren der benannten Stellen. Das war ja auch was, was lange gefordert ist, Transparenz bei den Gebühren. Diese Liste ist nun im Juni 26 von der Kommission noch einmal überarbeitet worden. Und auf der Kommissionsseite kann man von allen bisher benannten Stellen die entsprechenden Preislisten herunterladen. Und wenn man mal guckt, die deutschen benannten Stellen pendeln sich dann nach und nach doch locker bei einem Stundensatz von 400 bis 500 € für entsprechende Audits und für entsprechende TD-Prüfungen ein. Also doch durchaus ein Wort.
Zuletzt gibt es drei Team NB-Positionspapiere. Der erste betrifft das MDR-Zertifizierungsprozess mit der Detaillierung des Vorantrags und Antragsverfahren. Dann gibt es auch ein Team NB-Positionspapier zur Mustervereinbarung für die Übertragung des formellen IVDR-Antrags sowie für die Organisation der angemessenen Überwachung von Bestandsprodukten. Und zuletzt hat Team NB seine Überlegungen zu Kleinst- und Kleinunternehmen veröffentlicht.
Ja, Ja, das soll überhaupt ein Thema für uns sein, Marie. Benannte Stellen, nicht nur was das Team MB, also das Team der Notified Bodies macht, sondern was überhaupt bei dem System der benannten Stellen oder der Verfügbarkeit ist. Ganz kurz, benannte Stellen, das sind ja die externen Dritten, die im Rahmen der Konformitätsbewertung beim Hersteller Prüfungen beim Hersteller durchführen, sich die Dokumente zeigen lassen, bewerten etc., um dann je nach Risikoklasse des Produktes ein Zertifikat für den Hersteller auszustellen. Und ohne das Zertifikat läuft es ja nicht. Und wie sieht es denn überhaupt aus mit der Benennung der benannten Stellen nach der MDR bzw. IVDR?
Sieht leider schlecht aus. Also es zeigen sich nur leichte Fortschritte im Benennungsverfahren. Die Europäische Kommission veröffentlicht regelmäßig eine Übersicht über die Anträge auf Benennung als benannte Stelle nach der MDR und IVDR. Jetzt wurde die letzte Version am 1. Juli veröffentlicht. Und im Vergleich mit der Version aus Dezember letztes Jahres zeigen sich nur leichte Fortschritte im Benennungsverfahren. Es wurden zwei neue Anträge nach der MDR gestellt. Insgesamt hätte man 67 Anträge auf Benennung als benannte Stelle nach der MDR, was im Vergleich mit der MDD eine niedrige Anzahl ist. Aber von diesen 67 Anträgen wurden bislang erst 52 Konformitätsbewertungsstellen nach der MDR benannt. Und das Traurige ist, dass die anderen Anträge, also die 15 restlichen Anträge, sich in der mittleren Phase der Benennung bestehen. Das bedeutet, dass wir keine neue Benennung als benannte Stelle in den nächsten Zeiten erwartet.
Ja, das heißt also, von den 80 benannten Stellen, die wir mal unter dem alten Richtliniensystem haben, wenn nur 67 Anträge da sind, haben wir ja da auf jeden Fall schon weniger benannte Stellen so oder so in der Pipeline. Aber wir brauchen eigentlich viel mehr, ne? Und auch bei den IVDs sieht es ja nicht viel besser aus. Auch bei den IVDR-Zahlen liegen die Anzahl der bisher benannten Stellen deutlich unter dem, was wir vorher hatten.
Ja, obwohl die Anforderungen gestiegen sind mit der
Ja,
MDR.
ne, viele, viele IVDs brauchen entsprechende benannte Stellen neuerdings. Ne. Was interessant ist, finde ich, dass bei den benannten Stellen immer noch angegeben wird, dass die durchschnittliche Verfahrensdauer irgendwie zwischen 13 und 18 Monate dauern würde. Dabei wird man aber dann, wenn man mal genauer hinhört und die letzten Umfragen bei den Wirtschaftsakteuren durch die Kommission mit heranzieht, sagen, das sind nicht die wirklichen Prozedurzahlen, denn viele geben an, dass sie quasi mindestens mal 13 Monate brauchen, um überhaupt erstmal den Antrag fertig zu kriegen oder aber den Vertrag mit der benannten Stelle unter Dach und Fach zu kriegen. Das heißt, allein das Antragsverfahren ist jetzt nicht so hin, ich stelle da ein Formular und fertig, sondern die Anträge sind so komplex und die Antragsbearbeitung dauert so lange, dass man das eigentlich zu der Verfahrensdauer der eigenen Zertifizierung hinzuzählen muss. Und dann kommt man von den immer wieder genannten 13 bis 18 Monaten doch locker auf die realistischen, die man so am Markt sieht, 2,5 bis 3 Jahre vom Startpunkt bis zum Zertifikat.
Ich war tatsächlich auch überrascht zwischen diese Unterschiede der Ergebnisse der 20. Umfrage bei den benannten Stellen zur Verfügbarkeit von Medizinprodukten. Wie du gesagt hast, rechnen die mit 13 bis 18 Monate. Bei den Herstellern sieht man, dass die Mehrheit über 19 Monate braucht. Also das hat mich überrascht. Das Zweite, was tatsächlich diesmal nicht überraschend ist, ist, dass die Preise sehr hoch sind. Das wird auch in diese Ergebnisse abgebildet. Aber was mich erschrocken hat, ist, dass fast die Hälfte der Befragten erklärten, dass die seit 2021 die Produktion, Vermarktung oder Lieferung bestimmter Produkte auf dem EU-Markt eingestellt haben. Und 7% dieser Produkte waren Nischenprodukte.
Ja, das ist das große Problem, ne? Dass einfach durch die Komplexität bei den benannten Stellen, dass eigentlich alle technischen Dokumentationen im Einzelnen zum Teil gesichtet werden sollen, geprüft werden sollen, natürlich Randprodukte viel zu kompliziert sind. Und wenn man sich die neuen Gebührentabellen, ich habe ja eben berichtet, die Kommission hat eine neue Verlinkung aller Gebührentabellen veröffentlicht im Juni. Wenn man sich die Gebühren anguckt, das sind schon richtige Zahlen, ne? Da geht es nicht nur um die Stundensätze, die bei 4 bis 500 Euro sich einpendeln, was schon deutlich kräftig höher ist als vor 5 Jahren, sondern auch die pauschalen Gebühren. Einfach für ein Zertifizierungsverfahren mehrere tausend Euro an Administrationsgebühren, ohne dass überhaupt was passiert ist. Da wundert man sich nicht, dass das dann für Randprodukte nicht mehr unbedingt wirtschaftlich ist. Was natürlich für die Verfügbarkeit ein Problem ist, ne?
Ja, genau. Für die Zuhörer, die sich wundern, wo wir die Ergebnisse dieser Umfragen finden können. Die Europäische Kommission hat ein Dashboard veröffentlicht und der gibt alle Ergebnisse zu den Studien, die zur Überwachung der Verfügbarkeit von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika durchgeführt worden sind. Und das ist sicherlich hilfreich, sich da das anzuschauen und die Ergebnisse zu analysieren.
Ja, spannend ist das vor allen Dingen. Spannend bleibt auch die Überarbeitung der MDR und IVDR. Ich würde mal sagen MDR 2.0 dazu. Wo stehen wir denn da eigentlich? Seit Dezember haben wir den Entwurf, aber das Europäische Parlament hat sich ja wohl auch schon damit beschäftigt.
Ja, wir haben, wie du sagst, wir hatten mehrfach über das Thema in den letzten Folgen des Podcasts berichtet. Die Europäische Kommission hat Mitte 7. Dezember, wie Sie wissen, den Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der MDR und IVDR vorgelegt. Wir hatten in den letzten Folgen viel zum Inhalt dieser Überarbeitung betreffend der MDR berichtet, aber nicht viel zur IVDR gesagt. Und da wollte ich den Zuhörer darauf hinweisen, dass wir das Thema auch IVDR behandelt haben, IVDR 2.0. Und wir freuen uns, dass Frau Behnert und Herr Dr. Wettmarshausen vom VDGH einen spannenden Bericht in dem aktuellen Heft geschrieben haben, auf dem Weg zu einem risikobasierten Regulierungsrahmen für In-vitro-Diagnostika. Also das ist sehr spannend, da gehen Sie auf die IVDR 2.0 ein.
Ja, und wenn wir fragen, wo wir da stehen, auch bei der IVDR 2.0 wie bei der MDR 2.0, es gibt einen Berichtsentwurf des Europäischen Parlaments oder besser gesagt des Ausschusses für öffentliche Gesundheit beim Europäischen Parlament. Berichterstatter ist Herr Oliver Schenk vom der EVP und der Bericht ist entsprechend vorgelegt worden und ist am 14. Juli auch im Ausschuss schon erörtert worden. Weiß man Näheres über diesen Bericht eigentlich? Hast du da ein paar Informationen, was drinsteht, was nicht?
Ja, also der Bericht habe ich mir tatsächlich ins Detail angeschaut, weil wir haben auch als Pharma Deutschland den Bericht auch kommentiert. Grundsätzlich finde ich den Bericht sehr positiv für die Industrie. Und ich war sehr überrascht, dass viele unserer Vorschläge bereits von Herrn Schenk berücksichtigt worden sind. Es ist im Vergleich mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission viel verbessert worden. Und ich war tatsächlich überrascht, dass dass so viele positive Punkte beinhaltet worden sind. Unter anderem wurde das Thema elektronische Gebrauchsanweisung für alle Produkte unabhängig vom Anwender inkludiert. Es werden auch viel mehr Industrieverbände eingebunden von den Expertengremien. Auch die Hersteller werden stärker beteiligt, sowie die benannten Stellen bei den Klassifizierungsverfahren. Da ist auch eine Frist jetzt von 30 Tagen für die Stellungnahmen der Expertengremien inkludiert worden. Da ist ebenfalls die Möglichkeit englischsprachiger Informationen für professionelle Anwender berücksichtigt worden. Also das sind ganz viele Punkte. Auch die Klassifizierungsregel 14 wurde angepasst, die Klassifizierungsregel 21 wurde rückgängig gemacht, was positiv für uns wäre. Also gute Punkte.
Gut, aber daran sieht man, dass das, was die Kommission vorgelegt hat, so sehr es ja in weiten Teilen begrüßt worden ist, weil es doch die Problematik der MDR meines Erachtens adressiert hat, nämlich die Komplexität etwas zurückzuschrauben, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Ne? Die Impulse, die du gerade genannt hast, sind ja super. Der Vorschlag der Kommission, elektronische Gebrauchsanweisung nur im B2B, das jetzt mal zu erweitern und zu sagen, nee, halt stopp, also wir können schon beim durchschnittlichen Verbraucher heute davon ausgehen, dass er ein Smartphone hat und deswegen brauchen wir das nicht unbedingt, finde ich auch eine durchaus schlüssige und konsequente Fortführung durch das Parlament als Idee. Ne?
Ist das, wobei man auch sagen muss, dieses Berichtsentwurf ist, wie der Name das auch sagt, erst ein Entwurf. Es wurde im Ausschuss für öffentliche Gesundheit Mitte Juli erörtert und im Anschluss hatten die Parlamentarier auch die Möglichkeit, Änderungsanträge einzureichen. Die Frist war hierzu auf den 20. Juli festgelegt und eine Abstimmung über den Berichtsentwurf sowie die eingereichte Änderungsanträge ist derzeit für Anfang Dezember vorgesehen. Also das ist noch keine finale Position vom Ausschuss für öffentliche Gesundheit. Und danach muss auch noch der Text vom Plenum angenommen werden. Und die Abstimmung im Plenum ist voraussichtlich für Mitte Dezember geplant.
Also da ist noch viel Luft nach oben und für alle, die betroffen sind, kann man einfach nur sagen, jetzt ist die Zeit zur Beteiligung gekommen. Kontaktieren Sie den Parlamentarier in Ihrer Region, machen Sie auf Probleme, die Sie haben, aufmerksam, weil, wie Marie gerade schon gesagt hat, das ist ein Entwurf des Berichtes, aber längst vom Parlament noch nicht in trockenen Tüchern. Da kann man noch was machen. Also das wäre so der Aufruf, den wir, glaube ich, doch im Sinne der Industrie und im Sinne der vor allen Dingen der Sicherheit und Verfügbarkeit von Medizinprodukten zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis machen können. Aber das Parlament ist ja nicht alles. Der Rat macht ja auch noch was, aber der Rat ist ein bisschen weniger transparent, habe ich den Eindruck, dass man da vom Rat nicht so richtig mitkriegt, was die denn eigentlich von dem Vorschlag halten. Oder hast du da mehr Informationen? Ihr sitzt ja immer ein bisschen näher dran, ne?
Ja, also da hast du recht, haben wir ein bisschen weniger Informationen, was der Rat so macht. Wir haben die Information tatsächlich, dass es mehrere Sitzungen der Arbeitsgruppe Arzneimittel und Medizinprodukte, das ist die Working Party on Pharmaceuticals and Medical Devices, gab. Da gab es auch die ständigen Vertreter im Coreper 1 und auch im EBSCO-Rat, das ist der Gesundheitsausschuss, haben sich auch getroffen. Es gab auch einen Fortschrittsbericht der zyprischen Ratspräsidentschaft. Da drin sind tatsächlich die Punkte erläutert, wo zwischen den Mitgliedstaaten Einigkeit oder weiterer Diskussionsbedarf besteht. Aber wir haben tatsächlich weniger Transparenz. Da sind wir in Gesprächen mit dem BMG, also da auch den zweiten Appell. Reden Sie mit Ihrem deutschen Industrieverband, wenn Sie Punkte haben, die Sie einbringen wollen, weil da hat man auch eine Möglichkeit, den Vorschlag der Europäischen Kommission zu ändern, indem man über das BMG in der Ratsposition einen Einfluss machen kann.
Ja,
Und
jetzt wird Gesetz gemacht, muss man sagen, ne? Und jetzt ist die Zeit, seine Position zu vertreten. Denn eins dürfte klar sein, eine weitere Revision der MDR und IVDR in diesem Maße werden wir sicherlich in den 20er Jahren jetzt nicht mehr erleben, vermute ich
denke ich
mal,
auch.
ne? Das
Denke
Ganze
ich
dauert
auch.
ja jetzt auch noch, ne? Gehen wir mal davon aus, das Parlament wird am 14. Dezember, also wir haben August, da ja, reden wir schon über Weihnachten, im 14. Dezember erst eine Position haben. Dann wird der Rat seine Position irgendwann Anfang des Jahres veröffentlichen und dann geht es in diesen ominösen Trilog. Das heißt, da setzen sich dann Vertreter der Kommission, des Rates und des Parlaments zusammen. Und dann wird ausbalbosert, was denn nun akzeptiert, nicht akzeptiert, durchkommt und nicht durchkommt. Das Ganze wird ja sicherlich dann das Jahr 27 doch in Anspruch nehmen, vermute ich mal. Und wenn es denn dann
Mindestens.
alles real wird, dann reden wir über 27, 28 Anwendungen. Und wie gesagt, dann wird die MDR von der EU-Seite bestimmt als erstes mal die nächsten 5, 8 Jahre nicht mehr angefasst.
Genau, da gebe ich dir auch recht.
Ja, was angefasst worden ist, da haben wir schon drüber berichtet, sind ja die well-established Produkte oder Wettprodukte. Und wir hatten schon berichtet, dass die Kommission mit delegierten Verordnungen versucht, hier zumindest mal den Bereich der well-established Technology zu erweitern, wie er in der MDR im Moment so mit so einer Liste von Produkten aufgefüllt wurde. Vorteil für diese WET-Produkte ist, dass es etwas vereinfacht im Konformitätsbewertungsverfahren ist. Und für alle, die betroffen sind, diese beiden Verordnungen sind jetzt im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden am 29. Juni. Das sind zwei Verordnungen. Einmal über die Änderung in Artikel 52 Absatz 4 und in Artikel 61 Absatz 6, wo Bezug genommen wird auf die Technologien und auf die Wettprodukte. Entsprechende Ergänzungen von Produktarten sind aufgenommen worden.
Und noch eine kurze Ergänzung zu dem Thema WET. Beide Delegiertenverordnungen sind bereits in Kraft getreten am 19. Juli dieses Jahres.
Ja, und ganz wichtig ist auch noch, es gibt einen neuen Durchführungsbeschluss, und zwar der Durchführungsbeschluss 2261231, ganz einfach, 1231, der betrifft die harmonisierten Normen. Und lass uns mal ganz kurz über die harmonisierten Normen im Bereich Medizinprodukterecht reden. Das sind ja quasi technische Vorgaben, die zwar kein Gesetz sind, aber die doch einen Indizcharakter haben nach der MDR. MDR sagt ganz klar, wenn ich einer harmonisierten Norm entspreche, dann habe ich das Indiz auf meiner Seite, dass ich mit meinem Produkt, mit meinen Verfahren, mit meinen Messverfahren, was auch immer gerade die Norm betrifft, entsprechend gesetzeskonform bin. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Normen harmonisiert werden. Denn es gibt einen Unterschied zwischen harmonisierten Normen und sonstigen EU-Normen. Wo ist der Unterschied genau, Marie? Willst du uns das sagen?
Ja, gerne. Also die harmonisierten Normen geben eine Vermutung auf die Konformität mit den Anforderungen der MDR oder der IVDR. Das ist eine Erleichterung für den Hersteller. Wenn er diese harmonisierten Normen berücksichtigt, dann wird vermutet, dass er die Anforderungen der MDR in dem Bereich erfüllt. Also ist eigentlich eine Erleichterung. Das bedeutet nicht, dass der Hersteller ohne harmonisierten Normen nicht klarkommt. Der kann auch die Anforderungen der MDR anders erfüllen, aber das ist eine Erleichterung für die Hersteller.
Wichtig ist aber, dass eine harmonisierte Norm nur dann harmonisiert gilt oder als harmonisiert gilt, wenn sie quasi von der Kommission im Amtsblatt benannt wird als solches. Das heißt, eben nicht alle Normen, die die Normungsgremien rausgeben, sind harmonisiert automatisch, sondern nur die gelisteten. Und mit dem neuen Durchführungsbeschluss der Kommission haben wir jetzt mittlerweile 65 nur harmonisierte Normen für die MDR. Das sind immer noch nicht alle. Das sind wie viel Prozent? Du hattest mal ausgerechnet.
23% der geforderten Normen. Also es bleiben noch viele Normen zuerst mal zu erarbeiten und dann zu harmonisieren und im Amtsblatt der EU zu veröffentlichen.
Also
Ja.
kein Viertel der erforderlichen Normen sind bislang harmonisiert. Aber warum wir auf den Beschluss so hinweisen wollen, auf den aktuellen, es sind ganz wichtige Normen harmonisiert worden, die alle Hersteller betrifft. Oft sind ja so Teilnormen für ganz spezielle Fragestellungen. Aber hier in diesem Beschluss aus 26 ist die Normreihe EN 10993 angefasst worden. Und vor allen Dingen der Teil 1, 10993, betrifft ja die biologische Beurteilung von Medizinprodukten. Das heißt, wie kann ich die Kompatibilität meiner Produkte über standardisierte Verfahren nachweisen? Deswegen nahezu für alle Medizinprodukte wichtig. Und der Teil 1 dieser Normenreihe, der jetzt harmonisiert worden ist auf der Basis der Norm von 2025, also ganz aktuell, dieser Teil 1 betrifft die Evaluierung. Welche Forderungen bzw. welche Prüfung muss ich denn für mein konkretes Produkt mit Körperkontakt, Nicht-Körperkontakt, invasiv, wie lange invasiv etc., welche Prüfungen der dann Folgenormen, der Unterteile der 10993 muss ich denn eigentlich anwenden? Deswegen trifft diese Harmonisierung alle und da sollte man wirklich genau hingucken. Da hat sich nämlich tatsächlich gegenüber der Vorgängerversion in der ISO 10993-1 2025 einiges geändert.
Der Durchführungsbeschluss hat jetzt 19 Normen neu aufgenommen. Wir werden inhaltlich nicht zu jenen kommen können, aufgrund der Kürze der Zeit. Aber ich möchte auch noch hinweisen auf die EN ISO 15223-1. Die betrifft die Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller bereitzustellenden Informationen. Und vor allem der Teil 1 wurde jetzt harmonisiert. Es betrifft die allgemeinen Anforderungen. Es ist eine Änderung in der Version, in der Appendix dieser Version. Und diese Änderung betrifft die Änderung, da hast du auch vorher im Schnelles im Neues im Schnelldurchlauf, das kurz auch erläutert, die Änderung des EC-REP-Symbol zum EU-REP-Symbole und da wurde auch ein Zeitraum von 5 Jahren vorgesehen, wie du das vorher kurz beschrieben hast.
Aber wichtig ist, die Norm ist jetzt komplett in der neuesten Version harmonisiert. Genauso wie eine wichtige Norm, nämlich die EN 60601 Teil 1. Und das sind die allgemeinen Festlegungen für Sicherheit von entsprechend medizinisch-elektrischen Geräten. Das heißt, das betrifft alle aktiven Medizinprodukte. Auch da der Teil 1, die allgemeinen Festlegungen jetzt in der Version 2006 mit der entsprechenden Korrektur aus dem Jahr 2024 endlich harmonisiert, hat lang genug gedauert für viele Hersteller von aktiven Medizinprodukten.
Sind auch neue Normen aufgenommen worden im Bereich der Augenoptik und auch der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte.
Ja, also es lohnt sich ein Blick in diesen Durchführungsbeschluss. Und es gibt parallel dazu aber natürlich für IVDs auch einen Durchführungsbeschluss. Das ist der Durchführungsbeschluss 2026-1313 vom 15. Juni. Da ist allerdings nicht sehr viel mehr aufgenommen worden an entsprechenden Referenzen. Vor allen Dingen die 15223 zu den Symbolen ist hier aufgenommen worden. Und bei der IVDR haben wir leider nur 23 Referenzen, die bislang überhaupt als harmonisierte Norm gelten.
Wobei das entspricht 49% der geforderten Normen, also fast die Hälfte.
Okay, das heißt also, die IVDs haben weniger normative Anforderungen oder normative Spektren. Das liegt vielleicht auch mehr an der Homogenität der Produkte, die wir ja bei den Medizinprodukten eigentlich nicht haben. Ja, eine Norm, die ist zwar nicht aktualisiert, ist die 14155 für klinische Prüfungen.
Thema, Stichwort klinische Prüfung. Da haben wir einen sehr spannenden Beitrag in unserem aktuellen Heft bezüglich der Chancen und Herausforderungen für klinische Studien in der Medizintechnik von Frau Flippo und Herr Trautwein. Ich freue mich sehr, heute zwei Experten von Viva Medtech in Europa begrüßen zu dürfen, Frau Flippo und Herr Trautwein. Frau Flippo leitet die strategische Ausrichtung des klinischen Geschäfts von Viva Medtech in Europa und Herr Trautwein verantwortet die strategische Ausrichtung der Clinical Data Anwendungen von Viva Medtech in Europa. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke schön für die Einladung. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen.
Für den Benchmark Report haben Sie Experten im Bereich klinischer Studien bzw. der klinischen Entwicklung befragt. Welche Ergebnisse Ihrer Umfrage halten Sie für besonders relevant?
Ja, Frau Anton, in der Tat, also sehr interessante Ergebnisse und da stechen drei sozusagen für uns hervor. Das eine ist der Digitalisierungsrückstand Europas. Wir sehen, dass nur 34% der Europäer klinische Systeme und Technologien aufgesetzt haben, während unsere nordamerikanischen Kollegen und Kolleginnen 48% haben. Und das ist umso wichtiger, weil wir natürlich auch mit KI jetzt einen größeren Abstand haben werden, wenn einige Digitalisierung fehlt. Denn dann guckt man nicht mehr den Konkurrenzzug hinterher, sondern man sieht den gar nicht mehr. Die Konkurrenz ist schon über alle Berge. Der andere Punkt ist zum anderen die fehlende strategische Verknüpfung der Klinikerkollegen und der klinischen Aktivitäten zum ROI, also Return on Investment, und wie Clinical dazu beiträgt, am Unternehmenswachstum beizutragen, beizusteuern. Und dies ist umso wichtiger, weil über die Vergangenheit im Bereich MedTech sich das Mindset etabliert hat, dass Clinical eigentlich so ein Cost-Center ist. Und das müssen wir aufbrechen, weil Clinical ist eigentlich das Herzstück des Wachstums für das Unternehmen und das müssen wir nach außen kommunizieren. Und der dritte kurze Punkt vielleicht noch sind die Herausforderungen für Studienzentren. Vielleicht nicht überraschend, die Anzahl an Studien ist auf beiden Seiten hochgestiegen und dort wurde berichtet, dass 52% mit Datenqualität und 45% mit Kommunikation zwischen den Zentren Schwierigkeiten haben. Und der Punkt hier, was auch wichtig ist, die Prüfärztin von heute wird die Kundin für morgen für unser Unternehmen sein. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine solide, gute Partnerschaft aufbaut, die langjährig hält und dem Unternehmen hilft.
Was ich da vielleicht noch ergänzen kann, ist, wir sehen ja durch Initiativen wie EudaMed oder den EHDS, dass der Evidenzdruck über den gesamten Produktlebenszyklus weiter steigen wird. Und das Problem in der Praxis ist, die Daten kommen aus extrem unterschiedlichen Quellen, von Patientendaten über Daten, die die Medizinprodukte selbst generieren, bis hin zu Daten, die zum Beispiel von medizinischen Registern stammen. Und wenn man hier keine Strategie für einen harmonisierten Datenlayer hat, baut man sich isolierte Datensilos auf. Das erzeugt nicht nur einen riesigen Wartungsaufwand, sondern nimmt uns eben auch die Chance, die Daten später sinnvoll für KI zu nutzen.
Vielen Dank nochmal für die Ergänzung. Frau Flippo, Sie haben in Ihrem ersten Punkt auf die Digitalisierung hingewiesen. Dazu fällt mir ein, ich habe gesehen in Ihrem Benchmark-Report, dass Europa bei der Digitalisierung klinischer Studien hinter Nordamerika zurückliegt. Können Sie vielleicht erklären, woran es liegt und wie kann Europa aufholen?
Ja, also ich denke, das eine Problem ist, auch ein kulturelles und Mindset-Herausforderung. Ich denke, wir hier in Europa haben eher Bedenken, uns in Projekte zu launchen und zu starten, wenn wir nicht wissen, dass sie 100% erfolgreich sein werden. Und die nordamerikanischen Kollegen und Kolleginnen, die haben eher so die Mentalität, okay, wir nehmen Geld in die Hand, wir probieren es aus. Und wir scheitern, aber dann stehen wir wieder auf und laufen weiter. Der andere Punkt ist, dass auch die Budgets im Allgemeinen ein bisschen knapper sind in Europa, was Technologieinvestitionen geht, als in Nordamerika. Und wir haben immer noch, sagen wir mal, die Ressourcenbindung durch MDR und IVDR und auch die, sagen wir mal, manuellen Altlasten, die sich dort etabliert haben mit der Zeit. Die Lösung für diese Herausforderung besteht darin, dass man sich anschaut, was möchte ich erreichen? Und wie kann ich das sozusagen in kleine Projekte stückeln? Also kein Big Bang, sondern kleine Projekte, wo ich weiß, da kann ich erfolgreich sein. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, man sollte ganz klar eine Vision haben. Was will ich als Clinical-Abteilung erreichen? Bis wann? Mit wem? Und ich stückel mir die Projekte so, dass ich weiß, in einem ersten Schritt will ich ein Projekt, das erfolgreich ist und das auch schnell für meine Klinikkollegen zeigen kann, was der Mehrwert ist und das auch nach außen, also außerhalb von Klinik transportieren, damit auch die Kollegen und Kolleginnen außerhalb von Klinik sehen, oh, ihr seid ja super, was ihr erreicht habt. Und was dabei ganz wichtig ist, ist die Business-Sprache. Unternehmen, Medizintechnikunternehmen arbeiten alle auf dem gleichen Fundament. Das Fundament ist Compliance, das ist Zeit und das ist Budget. Aber die Problematik, die wir haben, ist, wir sprechen alle eine bisschen unterschiedliche Sprache. Und wenn ich als Clinical Leader meiner Sales-Kollegin sage, ach, wir haben diese Inspektion so ohne Findings richtig zackig hingelegt, dann strahle ich und bin happy, aber meine Sales-Kollegin guckt an und hat nicht die gleiche Freude. Und das ist schwierig. Und wenn ich aber der gleichen Kollegin dann irgendwann sagen würde, wissen Sie was, die Studie X, die haben wir euch 2 Monate früher geliefert mit Ergebnissen als geplant. Dann strahlt diese Kollegin genauso wie ich, weil sie weiß, ah super, das heißt, die Marktzulassungsaktivitäten, die können viel schneller starten. Mein Produkt kommt auf den Markt und der Umsatz wird viel schneller generiert, sprich Unternehmenswachstum. Und das ist essentiell, dass wir diese Sprache im Klinikbereich verstehen und kommunizieren. Was heißt das für uns im Klinikbereich konkret? Ich werde diese 2 Monate nicht in einem Chunk sofort schneller machen. Ich muss mir ins Kleine gehen, den Studienverlauf angucken und gucken, okay, im Setup kann ich vielleicht 2 Wochen gewinnen. Im Conduct kann ich 3 Wochen schneller werden, weil ich dort bessere Datenerfassung habe. Und im Closeout auch. Und das heißt, ich stücke mir meine 8 Wochen zusammen und die kommuniziere ich nach außen zum Unternehmen.
Ja, vielen Dank, Herr Trautwein. Vorher haben Sie auf die Strategie hingewiesen und ich fand in Ihrem Beitrag relativ interessant, wie Sie erläutern haben, wie Medizintechnikunternehmen Studien beschleunigen, Compliance-Risiken reduzieren und sich auch strategisch auf den Einsatz von KI vorbereiten können. Welche zentrale Handlungsempfehlungen leiten Sie aus den Ergebnissen Ihres Reports ab?
Ja, ich denke, wir müssen uns klar machen, KI wird die Durchführung klinischer Studien in den nächsten 5 Jahren grundlegend verändern. Aber KI funktioniert nur, wenn die Datenbasis stimmt. Das betrifft vor allem kontextualisierte Metadaten, die heute oft gar nicht bewusst erfasst werden. Wer seine Datenlandschaft jetzt ordnet, schafft nicht nur das Fundament für KI, sondern bekommt belastbare Realtime-Daten aus dem Markt. Und das wiederum hat massive wirtschaftliche Relevanz. Ein vermiedener Rückruf oder eine um nur einen Monat beschleunigte Marktzulassung entspricht ganz schnell einem Gegenwert von ja, mehreren Millionen Euro, wenn es ein erfolgreiches Produkt ist. Wie Frau Kippo schon erwähnt hat, Clinical Operations ist also keine reine Kostenstelle, sondern wirklich einer unserer stärksten Hebel für die Risikominimierung und gleichzeitig höhere Umsätze.
Herzlichen Dank für die Erläuterungen. Mehr Informationen erhalten Sie in dem Beitrag von Frau Flipo und Herr Trautwein im aktuellen Heft des MPJ, der Beitrag zur EU-Regulierung KI-Chancen und Herausforderungen für klinische Studien in der Medizintechnik. Herzlichen Dank, Frau Flipo und Herr Trautwein, dass Sie heute bei uns als Gast waren.
Danke.
Vielen Dank.
Und dann möchten wir heute noch über einen ganz wichtigen Punkt treffen, der nichts mit Medizinprodukten im engeren Sinn zu tun hat, nämlich mit der Verpackungsverordnung oder aber PPWR als englische Abkürzung für die Verpackungs- und Verpackungsmüllverordnung. Die gilt als horizontale Norm auf europäischer Ebene eben auch für Medizinprodukte. Und da gibt es diverse Übergangsfristen. Unter anderem eine Übergangsfrist läuft am 12. August diesen Jahres aus. Das ist die Übergangsfrist, welche Stoffe in Verpackungen enthalten sein dürfen. Wichtig bei dem Punkt der Verpackungsverordnung ist, dass Medizinprodukte, Verpackungen per se, per Gesetzestext, als kontaktempfindliche Verpackungen eingestuft werden. Und derartige kontaktempfindliche Verpackungen haben dann doch in der PPWR an der einen oder anderen Stelle Ausnahmen oder verbesserte, vereinfachte Möglichkeiten. Das heißt, da müssen wir auch darauf hinweisen, schauen Sie sich die PPWR an, eine komplexe horizontale Norm für alle Verpackungen, aber eben auch für Medizinprodukte, die nicht ausgenommen worden sind.
Und jetzt möchten wir noch ein ganz kurzes Ausblick auf dem aktuellen Heft geben. Wir haben noch in der aktuellen Ausgabe einen Beitrag von Frau Glöckle zu einem aktuellen Thema, nämlich die Medizin- und Pharmaprodukte im Kontext der EU-Sanktionen gegen Russland. So ein Thema, was wir noch nicht behandelt hatten im MPJ, aber was sicherlich für die meisten von Ihnen interessant sein wird.
Und ja, das ist spannend, also zu sehen, wie hier diese Sanktionen Einfluss haben können und wie scharf man aufpassen muss. Ne?
Ja, und Volker, vielleicht möchtest du kurz auf die Urteile eingehen, die du in dem aktuellen Heft beschrieben hast.
Ja, also wir haben drei ganz wichtige Urteile, ganz schnell, weil die Zeit läuft, aber es soll erwähnt werden, ein wichtiges Urteil vom 4. Juni diesen Jahres vom EuGH, da geht es um die Händlerpflichten in Artikel 14 Absatz 2 MDR. Zum ersten Mal höchstrichterlich entschieden die Frage, was muss der Händler eigentlich bei Medizinprodukten prüfen? Und da ging es um die Frage, muss man prüfen, ob ein Medizinprodukt ist, selbst wenn der Hersteller es als Maschine in Verkehr bringt? Und wenn das so ist, muss ich dann auch die Klassifizierung prüfen, ob es eigentlich Klasse 1, 2a, 2b oder was auch immer sein müsste. Und hier hat der EuGH quasi so ein bisschen, es kommt drauf an, Entscheidungen gemacht und hat gesagt, ja, also eigentlich muss man schon prüfen, ob es ein Medizinprodukt ist, ja, nein, selbst wenn der Hersteller behauptet, es sei eine Maschine. Aber der weitere Schritt zur Klassifizierung, der sei dann doch zu kompliziert und das müsse man nicht unbedingt prüfen. Also die Händlerpflichten in gewisser Weise konkretisiert, in gewisser Weise etwas erleichtert. Dann gibt es noch was zur Werbung vom OLG Frankfurt mit Vorher- und Nachher-Bildern. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil § 11 Heilmittelwerbegesetz verbietet ja für Medizinprodukte die Werbung von Vorher-Nachher-Bildern, insbesondere bei kosmetischen Behandlungen, ne, diese ganzen Unterspritzungen, Implantate etc. Hier ging es um die Frage, ob denn die Vorher-Nachher-Bilder auch dann vorliegen, wenn es eigentlich gar nicht eine direkte Gegenüberstellung ist, sondern wenn es eigentlich mehr so eine Follow-up-Geschichte in den Social Media war es, wo irgendwann am Anfang das erste Bild und irgendwann das zweite Bild als nachher gekommen ist. Und das OLG Frankfurt hat gesagt, nee, also die Bilder müssen nicht nebeneinander stehen, sondern es reicht auch den Follow-up in einer Geschichte. Auch dann ist es nach § 11 HWG nicht zulässig. Und ein Hilfsmittelurteil des Bundessozialgerichts, auch ganz interessant, Die Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis ist ja für viele Leistungserbringer eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um ihre Produkte mit der gesetzlichen Krankenversicherung abrechnen zu können, platzieren zu können. Auch wenn das nicht Voraussetzung dafür ist, werden aber die meisten Krankenkassen sich daran orientieren. Hier war es so, dass ein Produkt mehrere Funktionen erfüllt hat, aber nur eine Funktion im Hilfsmittelverzeichnis als Leistungsberechtigung war. Und da hat das BSG gesagt, wenn ein Hilfsmittel mehr funktional ist, dann kann es halt nicht gelistet werden in der Gruppe, wo eigentlich nur die eine Funktion drin ist. Das heißt also, das Add-on und das Goodie für die Patienten wird nicht über das Hilfsmittelverzeichnis abgedeckt. Auch eine ganz spannende Entscheidung, immer in die Frage, was wollen wir eigentlich dem Patienten Gutes tun?
Und wir beenden unsere Podcast-Aufnahme mit einer Information. Die Europäische Kommission hat eine Konsultation zum Thema Überregulierung gestartet. Das ist ein wichtiges Thema, der jeder von uns betrifft. Ziel ist es, konkrete Fälle zu identifizieren, in denen Unternehmen durch nationale Umsetzungs- oder Anwendungsregelungen mit zusätzlichen Anforderungen konfrontiert werden, die über die Vorgaben des EU-Rechts hinausgehen. Die Konsultation läuft bis zum 15. September dieses Jahres. Und das wäre ein Appell von mir, nehmen Sie teil an der Konsultation zur Überregulierung, wenn vielleicht können wir da einige Erleichterungen damit schaffen.
Ja, Erleichterungen damit schaffen. Ich glaube, wir haben uns jetzt so ein bisschen, was all unser Informationsbedarf angeht, erleichtert. Wir hoffen, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Also ich fand es spannend.
Ja, ich auch.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre des neuen Hefts Medizinprodukte-Journal. Wir freuen uns über Ihre Anmerkungen und Kommentare, sowohl zum Heft als auch zu diesem Podcast, was wir vielleicht noch besser machen können oder was Sie gerne mal thematisiert haben wollen. Und dann würde ich sagen, Marie, das soll es für heute sein.
Genau, wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer, hoffentlich nicht zu heiß. Und wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.